Hallo. Der Herr Schnittger ist heute verhindert, deshalb werde ich das spontan übernehmen. Ich hoffe, ich kann euch ebenso weiterhelfen bei euren Fragen. Ich denke, wir fangen am sinnvollsten mit dem Blatt 4 an, das aktuelle Übungsblatt, und gehen einfach mal die Aufgaben durch und ihr sagt mir, was ihr gerne wissen wollt. Wer hat sich das Blatt denn schon angeschaut? Okay, das ist schon mal gut. Okay, Herr Schnittger hat mich schon gewarnt, dass ihr nicht so gerne Fragen stellt und ich euch ein bisschen motivieren muss.
Ja.
Okay. Die Aufgabenstellung ist klar, oder? Mhm, richtig.
Es soll natürlich so laufen, dass wir nicht alle Startpunkte irgendwie weit suchen machen, sondern irgendwie modifizieren.
Okay, ja, ich gebe mal ein. Das Zweite, was du gesagt hast, war richtig. Es gibt mehrere Flughäfen und es soll irgendein Weg zwischen einem paar davon gefunden werden. Also gegeben ist erstmal irgendein Graph, wie wir es kennen. Ich zeichne den jetzt mal ungerichtet, einfach damit es schneller geht. Und wir haben einen ausgezeichneten Startknoten und einen ausgezeichneten Zielknoten. Das wäre so der Standard-Setup, was ihr alle kennt. Dann ist ein kürzester Weg von S nach Z gesucht. Wie würde man das bewerkstelligen? Genau, Breitensuche. Und in dieser Aufgabe ist der Fall jetzt etwas anders. Wir haben jetzt nicht einen Startknoten, sondern wir haben mehrere davon. Zum Beispiel zwei. Und wir haben auch nicht einen Zielknoten, sondern sagen wir mal drei. Wir sind jetzt in Aufgabenteil B, da gibt es keinen Zwischenstopp, keinen erforderten. Aber da können wir gleich noch zu gehen. Ja. Da kommen wir gleich zu. Also lass uns erstmal Teil B machen, wo wir gerade schon dabei sind. Also in diesem Fall ist jetzt irgendein Weg von irgendeinem dieser Knoten zu irgendeinem von diesen gesucht. Also zum Beispiel ein kürzester Weg von S1 zu Z1, von S2 zu Z1, von S1 zu Z2, von S2 zu Z2 und so weiter. Was wäre eine triviale Möglichkeit, den kürzesten zu finden? Ja. Genau. Für S1 bis S, ich glaube K haben wir es genannt. Das könnte man natürlich tun. Welche Laufzeit würde da resultieren? Was hat Breitensuche für eine Laufzeit? Genau, genau, also hier haben wir die Laufzeit V plus E. Und wenn wir das für jeden Knoten machen, hätten wir K mal V plus E. Das hängt von dem K ab. Wenn das K konstant ist, dann hast du recht. Dann fällt das einfach raus. Aber wenn K von N abhängt. Genau, ja. Also man kann zum Beispiel K gleich log N wählen, also log V. Und dann hätten wir eine echt größere Laufzeit. Also diese Idee funktioniert zwar, aber nicht schnell genug für uns. Also wir wollen eine schnellere Idee finden. Und genau, also das hier klammere ich deshalb mal ein. Das ist einfach zu langsam. Und ein Tipp steht ja schon in der Aufgabenstellung. Man muss gar nicht in die Algorithmen hier reingehen und da irgendwie dran rumbasteln, sondern es reicht aus, wenn man die Eingabe verändert. Das ist so ein Trick, der sich in vielen Situationen anbietet, dass man die Eingabe so verändert, dass man da einen bekannten Algorithmus direkt drauf anwenden kann. Ja, ich denke, wenn ich mehr verrate, dann das Gleiche, was der Tutor gesagt hat. Also die normale Eingabe ist dieser Graph hier, die Menge S und die Menge Z. Und für was habt ihr bisher Algorithmen kennengelernt? Für Graphen mit einem Startknoten und einem Zielknoten könnt ihr da irgendwie auch noch unterbringen. Aber was ihr nicht habt, ist eine Menge von Startknoten. Das heißt, das müsst ihr irgendwie in Verbindung bringen. Und natürlich nicht vergessen, die Idee beschreiben. Pseudocode braucht ihr hier nicht schreiben, wenn die Idee hinreichend klar strukturiert ist. Und am Ende natürlich die Laufzeit analysieren. Okay, also das war jetzt zum Teil 4.1b. Dann gab es noch eine Frage zum Teil 4.1a.
Knoten A, B, A, C, B. Mhm.
Ich sage einfach mal ja, dann ist die Aufgabe einfacher. Ansonsten wäre halt dann die Ausgabe, es gibt keine Lösung. Es gibt keinen Weg dahin.
Ja, die Möglichkeit kann ja auch bestehen, dass eine Verbindung von B nach C nicht existiert.
Genau, also, aber jetzt, ihr könnt es euch einfach machen und sagen, ihr nehmt an, dass jeweils eine Verbindung existiert. Okay. Also, dass der Graph zusammenhängend ist. Sagen wir mal, hier ist C und hier ist B. In dem Fall gibt es eine Verbindung, nämlich so, auch wenn die nicht besonders schön ist. Gut. Weitere Fragen zu dieser Aufgabe? Dann gehen wir zur zweiten Aufgabe. Das zweite war mit den Heaps, wo man einfach mal so mit ein paar Zahlen rumspielt. Gibt es Fragen zu dieser Aufgabenstellung? Ist da irgendwas unklar? Ja, genau. Also nee, ihr braucht nicht die einzelnen Vertauschungen im UPR ab oder sowas zu machen. Das wäre einfach zu viel Schreibaufwand. Ja. Genau, das ist gut, dass die Frage kommt. Also wir nehmen hier an, dass das Array mit der nullten Zelle beginnt. Ich glaube, das ist von Programmiersprache zu Programmiersprache unterschiedlich. Manchmal fängt es auch bei 1 an. Wir gehen hier aber von 0 aus. Das heißt, ich male das mal so hin. Das hier ist unser Array H, wo wir den Heap drin abspeichern wollen. Wir haben halt die Zellen durchnummeriert von 0 bis 7 in diesem Fall. Passt da nicht rein, aber egal. Und bei einem Heap ist es so, dass man diese Zelle weglässt, wenn die den Index 0 hat. Die lässt man einfach, die ignoriert man einfach, tut so, als ob sie gar nicht da ist. Dann hat man nämlich hier, in diesem Fall ist die 37, dann hat man die Wurzel immer in der ersten Zelle. Also H1 ist immer die Wurzel, das kann man sich gut merken. Und dann braucht man nicht darüber diskutieren, ob das Array nun mit 0 oder mit 1 anfängt. Bei einem Heap ist einfach immer 1 die Wurzel. Was hat das noch für Vorteile, das so zu machen? Ja? Genau, das ist, wenn ich einen Knoten i habe, dann ist 2i das linke Kind. Und 2i plus 1 ist das rechte Kind. Und diese beiden Operationen hier sind besonders einfach zu berechnen, wenn man die Zahlen in Binärdarstellung vorliegen hat. Wie würde ich das hier berechnen? Also Binärzahl, wenn das i ist, wie ist dann 2i? Genau, also das hier ist i, dann ist 2i das gleiche mit einer 0 hinten dran. Und 2e plus 1. Genau. Ja, und das kann man dann besonders leicht berechnen, da braucht man nicht irgendwie eine große Multiplikation machen. Ja? Das ist eine Frage, über die wir uns ja eigentlich gar keine Gedanken machen. Also ein Array hat immer in der Regel eine feste Größe und ein Heap ja eigentlich nicht. Aber wir nehmen immer an, dass das Array groß genug ist, um den ganzen Heap zu speichern. Und ach so, ja genau, das sollte schon irgendwo gespeichert sein. Könnte man da nur eine Zelle machen, ja. Aber das sind so Details, die für, also in dieser Aufgabe zum Beispiel keine Rolle spielen. Dann habe ich noch eine Frage an euch. Kleiner Test, Change Priority 442. Was passiert da? Welche Zahl wird geändert? Genau, die 17 wird zu einer 42. Okay. Nur nochmal zur Klarstellung, nicht, dass ihr da mit falschen Zahlen rechnet und euch die Mühe umsonst macht und den Tutoren Mühe macht. Ansonsten noch Fragen zu der Aufgabe? Okay. Dann gehen wir zur Aufgabe 4.3. Da werden wir die Heaps etwas verstärken, also neue Funktionen ergänzen. Das erste ist ziemlich wichtig. Das hat Herr Schnittke auch heute Morgen schon in der Vorlesung angesprochen, soweit ich informiert bin. Zwar, wir haben es gerade gesehen, die Operation Change Priority. Die greift auf eine bestimmte Position zu und irgendwoher muss man diese Position kennen. Sonst kann man das, sonst weiß man nicht, welche Priorität man ändert. Und um diese Position zu kennen, muss man an den Heaps noch irgendwas drehen. Also muss man irgendwas ergänzen, damit das funktioniert. Und genau das ist in dieser Aufgabe hier zu tun. Ja, gibt es da Fragen zu? Ist euch klar, warum wir hier diese Annahme getroffen haben, zu Zahlen von 0 bis n speichern? Ich sehe ein Nicken, warum? Genau. Also ja, in diesem Fall machen wir es uns einfach, dass wir diese Annahme treffen, um ein Array benutzen zu können. Wenn das nicht Zahlen von 0 bis n wären, sondern meinetwegen beliebige Wörter, beliebiger Länge, wie würdet ihr dann vorgehen? Ja? Das kann man tun, das wird dann noch am Ende der Vorlesung behandelt, aber so weit sind wir noch gar nicht. Aber ihr habt gerade heute Morgen etwas Neues kennengelernt. Wörterbücher, genau. Also wenn ihr ein Wörterbuch habt, dann könnt ihr beliebige Wörter in diesem Wörterbuch verwalten. Das geht nicht so schnell wie ein Array mit Zahlen, aber im schlimmsten Fall bleibt euch da nichts anderes übrig. Genau. Und im Gegensatz zu den Aufgaben vorher haben wir hier immer Paare im Heap gespeichert, wobei wir immer einen Schlüssel haben und einen Wert, also eine Priorität. Der Schlüssel ist nur zum Identifizieren und die Priorität bestimmt eben dann die Heap-Ordnung. Das ist, in der Praxis ist es natürlich immer so. Und sonst haben wir es uns einfach gemacht und den Schlüssel ignoriert. Also lasst euch nicht von den Paaren verwirren, das ist das Gleiche wie vorher, nur dass es ein bisschen anders aussieht. Okay, wenn es dazu keine Fragen gibt, dann vielleicht noch kurz zu Teil B. Da wollen wir einfach große Elemente ausgeben, und zwar solche, die größer sind als ein bestimmter Parameter p. In einem Max-Heap stehen große Elemente tendenziell weiter oben, also bietet es sich wohl an, irgendwie von oben da durchzugehen. Und wir wollen lineare Laufzeit erreichen, also wir wollen nicht jedes Element einmal angucken, sondern nur die, die wirklich relevant sind. Das heißt, man muss da irgendwie die Baumstruktur vom Heap nutzen. Ich glaube, viel mehr möchte ich da auch nicht verraten. Genau, eine Sache noch, ist es nicht relevant, ob die Elemente, die ausgegeben werden, untereinander sortiert sind. Also wenn wir nochmal hier in das Beispiel gehen, 37, 27, 9, dann könnte die Ausgabe auch sein 9, 27, 9, 37, 27, wenn P zum Beispiel 8 ist, dann wäre das auch okay, die müssen nicht untereinander sortiert sein. Und ein Tipp vielleicht noch, man kann das Ganze rekursiv machen. Dann ist das Ganze sehr kurz. Und noch Fragen? Okay, Aufgabe 4. 4. Das. Bitte? Okay. Okay. Okay, P8 war vielleicht auch nicht. Ich schreibe mir einfach mal den Heap aus dem Beispiel von Aufgabe 2 an. Das ist, geht so los: dann kommt 17, dann kommt 7. 8, 5, 3, 1. Und wenn wir jetzt, wenn wir diesen Heap hätten mit der implementierten Funktion max aus Aufgabenteil 3b und darauf die Funktion max, ich sage jetzt mal 8,5, darauf aufrufen, auf diesen Heap hier. Dann sollte die Ausgabe, kann die Ausgabe irgendwie so aussehen: 9, 37, 27, die 17 muss noch hinzu. Also zum Beispiel als Liste kann man das ausgeben. Und das, ich wollte nur darauf hinaus, dass es nicht entscheidend ist, dass die Liste selbst aufsteigend sortiert ist. Also das sind hier alle p-großen Elemente in diesem Fall. Das hier ist unser p. Und das hier sind die p-großen Elemente. Okay, in diesem Fall sind das zufällig gerade auch die ersten 4. Das ist im allgemeinen Fall aber nicht unbedingt so. Ist klar geworden? Okay. Ist klar, was diese Funktion max machen soll? Also max hier, das ist Aufgabe 4, 3b. Und das ist einfach nur ein Beispiel, wie die Ausgabe von so einer Funktion auf diesem Heap aussehen könnte. Machen wir nochmal ein anderes Beispiel. Max 5,1. Wer möchte? Genau. Ja. Ja. Genau, wenn wir jetzt hier, genau, so wäre es mit der 5.
Das war vielleicht ein bisschen unklar, weil man hat vielleicht gedacht, Max 8,5, das sind zwei Parameter, sind 8.
Okay, dann nehme ich einen Punkt für Dezimalbrüche. Ja. Ja. Gut, wenn ihr noch ein weiteres Beispiel haben wollt, dann guckt euch das Ganze mit Parameter 8 an, dann kommt doch was Spannenderes raus. Ich denke, das reicht an Beispielen hier. Okay, bei Aufgabe 4.4 sah, ja, die Situation kennt ihr schon von Blatt 1. Wir haben mehrere sortierte Listen, aufsteigend sortiert, und wollen diese Listen zu einer einzigen zusammenfügen. Und auf dem ersten Übungsblatt waren es genau 2 Listen und hier haben wir K-Listen, wobei K ein Parameter ist. Und eine einfache, also man kann das lösen, indem man das nach dem gleichen Prinzip wie bei dem Aufgabenblatt, also wie in Aufgabe 1, 3 war das, glaube ich, indem man das so paarweise verschmilzt. Aber das ist nicht sehr günstig für externen Speicher sortieren. Ich möchte nicht zu viel verraten von der Aufgabe. Auf jeden Fall, hier ist ein Ansatz mit einem Heap gesucht. Und dieser Ansatz bietet den Vorteil, dass man aus jeder Liste nur einmal ein Element ausliest und am Ende nur einmal zurückschreibt. Und das ist sehr vorteilhaft, wenn die Elemente auf einer Festplatte liegen. Die Festplatte ist ziemlich langsam, das, alles andere ist ziemlich schnell. Dann will man einfach nur die Festplattenzugriffe minimieren. Und in diesem Fall ist das hier ganz sehr sinnvoll. Ja, da gab es noch eine Frage. Du meinst auf alle Listen oder auf in einer Liste auf die Elemente da drin? Also du kannst zum Beispiel vor i gleich 1 to k kannst du jede Liste adressieren, zum Beispiel so. Also das willst du nicht tun, aber das könntest du tun. Du kannst auch machen, dass du alle Elemente einer Liste iterierst, also zum Beispiel vor x in L2 Also so kann man das zum Beispiel in Python machen. Und so kann man sich das vorstellen, ja. Genau, also man kann jede Liste in Zeit U von 1 adressieren. Man muss da nicht irgendwie suchen, um die richtige Liste zu finden. Ja. Du meinst sowas hier? Das kann man sich selbst überlegen, also kann man selbst festlegen. Also in Python beginnt es bei 0. Wenn man das so adressieren möchte. Allerdings ist so eine Adressierung nicht, also das im Pseudocode ist immer so ein bisschen heikel, weil wenn du schreibst L von n halbe, dann ist nicht klar, wie du auf dieses Element zugreifst. Ob du vom Anfang, also ob du auf den Anfang springst und dann da lang gehst, dann hast du die Laufzeit O von N. Allerdings, wenn du irgendwie im Schritt vorher schon N halbe minus 1 gelesen hast, kannst du von dort direkt weitergehen. Also sowas kann man machen. Das hier ist okay, das hat immer Laufzeit O von 1. Das hier ist etwas kritisch, deshalb, also man sollte es nicht einfach so verwenden, weil dann nicht klar ist, wie das mit der Laufzeit funktioniert. Also wenn ihr sowas schreibt, dann müsst ihr das irgendwie kommentieren, dass klar wird. Ja, und ansonsten könnt ihr auch die Operationen aus dem Skript nehmen. Das war sowas wie lread und lremove, glaube ich, wo dann immer das Element, wo man gerade aktuell ist, gelesen oder entfernt wird. Ja, ist schon wieder dunkel geworden. Also es ist schon richtig so, wie es da steht. Wenn du n mal k, also auch im Logarithmus n mal k hast, dann wäre das einfach Heapsort. Heapsort auf n mal k Elementen hat ja auch Laufzeit n mal k mal log n mal k. Und das kennen wir schon. Und in diesem Fall wollen wir ausnutzen, dass die Listen schon vorsortiert sind. Also das ist schon richtig so. Ist auch gleichzeitig ein Hinweis, log k, es hat irgendwas mit Heaps zu tun. Der Heap hat nach dem einen, also nach dem, was da steht, sind da schon mal k Elemente drin. Das heißt, man hat halt irgendwas, wo man die ganze Zeit auf einem Heap arbeitet, der k Elemente hat. Und jedes Mal, wenn man was einfügt oder was rausnimmt, ergibt es halt so einen log k Faktor. Okay, noch Fragen zu der Aufgabe? Oder ja, vielleicht zur Anwendung?
Ich habe noch eine Frage zu dieser Sortierung, also zu dem Anfang der Liste.
Ja, wie lautet die Frage? Hat sich erledigt? Okay. Okay, wenn es keine weiteren Fragen zum Blatt 4 gibt, dann würden wir nochmal ins Skript schauen oder was ihr sonst noch sehen wollt. Dürft ihr quasi frei wählen, ja? Du kannst Kanten einfügen, du kannst Kanten entfernen, du kannst Knoten einfügen, du kannst Knoten entfernen. Ich glaube, das war's. Achso, ja, stellst dir nicht als Array vor, sondern als Graph. Also so als Bild von einem Graphen und versuch da zu überlegen, wie du das machen würdest. Und anschließend kann man dann überlegen, wie man das auf einer Adjazenzliste machen würde. Aber das ist, also der wesentliche Teil ist nicht, wie ändere ich jetzt die Adjazenzliste, sondern wie ändere ich den Graph als abstrakte, als abstraktes Objekt. Und du hast ja die Laufzeit O von V plus E. Und in dieser Laufzeit kann man einfach einen neuen Graphen erstellen. Also das ist so viel Laufzeit, dann könnt ihr den ganzen Graphen einfach kopieren und das weglassen, was ihr weglassen wollt und das hinzunehmen, was ihr hinzunehmen wollt. Also das ist richtig viel. da sollte es keine Probleme geben, den Graphen zu ändern. Bitte? Also es muss jetzt nicht detailliert in Code geschrieben sein, aber irgendwie verständlich, wie ihr das macht. Also es muss jetzt nicht direkt kompilierbar sein, aber schon als Algorithmus verständlich. Da gab es noch eine Frage. Von den Heaps? Also wir haben da keine Implementierung jetzt. Also kannst du bei Wikipedia gucken oder mal nach googeln. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist einfach nur selbst hingeschrieben. Und was nicht da ist, das haben wir auch nicht irgendwo aufgeschrieben. Aber das ist alles nicht kompliziert. Also wenn dich das interessiert, dann würde ich dir einfach empfehlen, das selbst zu schreiben. Dann kann man auch mal ein bisschen drauf rumspielen. Okay, weitere Fragen? Ja? Ja, genau. Allgemein ja, also ja, ohne Einschränkung ja. Im Spezialfall würde man eventuell anders vorgehen. Aber prinzipiell ja, ist es nicht entscheidend, dass die gleich lang sind. Kann man vielleicht auch als Hinweis nehmen. Gut, gibt es sonst noch Fragen? Sonst gibt es Fragen zu den anderen Übungsblättern, Blatt 1, 2 oder 3. Können wir da auch nochmal auf irgendwas eingehen, wenn irgendwas unklar geblieben ist oder ihr nochmal irgendwas näher sehen wollt? Ja, gibt es sonst Wünsche, was ihr noch machen wollt? Sonst will ich einfach mal das Skript öffnen und dann gucken wir da rein. Wunschlos glücklich. Das ist schön. Das ist eine sehr schöne Berechnung von Bill Heap. War das ein Wunsch, die durchzugehen, oder?
Ja, das ist ein
Okay, das ist die Rechnung, die du meintest. Ich glaube, es ist nicht sinnvoll, die jetzt im Detail durchzugehen, Bei den Ja, okay. Bevor wir das machen, kurz noch motivieren, wo denn überhaupt diese Formel herkommt. Also nochmal das Bild, möchte ich gerne das Bild Heap kurz nochmal ansprechen. Ich mache da einfach mal ein Beispiel zu. Das sei mal ein Array, wo ein Fast-Heap drinsteht, also es hat eine Heap-Struktur, aber die Ordnung noch nicht. Das Ganze soll ein Max-Heap werden. Ich mache da noch ein paar mehr Knoten rein, dann ist das besser. So, also man könnte daraus natürlich einen Heap erstellen, indem man jedes einzelne Element mit Insert in einen anfangs leeren Heap einfügt. Das hätte dann halt Laufzeit n log n. Das ist okay, aber es geht besser. Und dazu gucken wir uns diesen Fast-Heap schichtweise an, von unten nach oben. Wir fangen von hinten an. Gucken uns dieses Tripel aus Elternknoten und Kindknoten an und checken, ob hier die Ordnung vorhanden ist. 3 ist größer als die beiden Kinder, das heißt, das ist alles gut, da brauchen wir nichts machen. Das gleiche machen wir jetzt für alle anderen. Was müssen wir hier machen? Genau. Die 11 kommt nach oben, die 10 kommt nach unten. Dann ist das auch okay. Hier ist alles gut. Und an dieser Stelle tauschen wir die 7 mit der 5. Jetzt haben wir alle Konflikte zwischen der untersten und der zweituntersten Ebene gelöst oder alle Ordnung repariert. Jetzt machen wir das Gleiche eine Ebene höher. Das heißt, wir gucken uns jetzt dieses Triple an. Was müssen wir hier machen? Okay, die 11 kommt nach oben, die 4 nach unten. Ja. Genau. Also wir tauschen das so lange nach unten, bis wir fertig sind. Also hier kommt Repair Down wieder zum Einsatz. Das gleiche machen wir hier. Tauschen wir die 7 mit der 2, die 2 mit der 5 und sind dann fertig. Und im letzten Schritt kommt die 11 nach oben, dann tauscht die 10 mit der 1, die 1 tauscht mit der 5 und dann sieht das Ganze so aus. Also so würde sich der Heap aufbauen bei der Operation Build Heap. Und da analysieren wir jetzt halt die Laufzeit. Wir haben in der untersten Ebene wie viele mögliche Konflikte abzuhandeln? Also wir können das einfach mal in diesem Beispiel zählen. Das ist vielleicht anschaulicher. Also wir hatten das hier, das hier, das hier und das hier. Das waren 4 Stück. Und das war jeweils nur höchstens einmal tauschen. Also die läuft 4-mal die Laufzeit O von 1. In der Ebene 1 drüber sind es nur noch halb so viele. Also 2-mal müssen wir Konflikte checken. Allerdings kann es sein, dass wir bis nach ganz unten das durchschieben müssen. Und das ist jetzt vielleicht nicht gut geschrieben. Ich schreibe es trotzdem so. Also, ich schreibe es anders. Im Beispiel ist das O nicht gut, weil alles O von 1 ist. Aber hier die Tiefe ist 2, deshalb haben wir hier die 2. Tiefe und Anzahl an Paaren oder an Trippeln. Okay, ganz oben haben wir nur noch 1 und die Tiefe 1, 2, 3. Und wenn man das, ja gut, kann man halt so fortführen. Im allgemeinen Fall haben wir irgendwie 2 hoch i, den 2 hoch n minus i mal i, irgendwas dieser Form hier. Eins bis log n. Kommt das hin? Also hier, nee, also c, genau. Also wir summieren über alle Schichten. In der ersten Schicht haben wir halt 2 hoch Anzahl der, ja, 2 hoch Tiefe minus 1. Genau. Das ist die Formel. Plus minus ein paar Konstanten, über die ich jetzt hier nicht reden möchte. Und jetzt kommen wir zu dem Trick mit der Ableitung. Oder doch kurz vorher. Wenn wir dieses i weglassen, wie könnte man diese Formel auflösen? Also sowas solltet ihr schon mal gesehen haben. Okay, machen wir es einfach mal. Ich weiß selbst nicht, was genau rauskommt. Erstmal möchte ich das hier gern umdrehen. Und ich summiere jetzt, also ich summiere hier von i nach t. Und ich drehe das einfach um und summiere andersrum. Der niedrigste Summand ist 2 hoch 0, wenn ich hier t erreiche. Also ich nenne das mal jetzt j. Und ich gehe bis t minus 1. Also ich habe jetzt einfach die Summationsreihenfolge umgedreht. Und jetzt ist das hoffentlich klar. Genau, also einfach geometrische Summe. Okay. Leider ist das nicht die Summe, die wir berechnen wollen, sondern wir haben halt noch diesen Faktor i, also der nicht im Exponenten steht. Und bei dieser Summe ignorieren wir jetzt einfach mal die 2. Ich schreibe das, schreibe ich das um? Nee, ich lasse es erstmal so stehen. Wir nennen die 2 jetzt A und merken uns das irgendwo. A gleich 2. Aber wir haben jetzt hier eine Variable draus gemacht. Und jetzt kann man sich dieses Ding hier angucken. Wenn das ein bisschen schöner aussieht, dann kommt einem das irgendwie bekannt vor. Hat jemand schon mal so einen Term gesehen? Genau, also das ist nichts anderes als x nach k, also x hoch k nach x abgeleitet. Das ist einfach ein Polynom abgeleitet. Und das Gleiche haben wir hier, nur dass unser x a heißt und unser k i heißt. Und das noch ein bisschen verdreht ist, das können wir aber so hinmogeln. Also ich schreibe das gerade mal ein bisschen um, dass man es irgendwie sieht. Wir haben hier unser t. Ich ziehe das einfach auseinander. Der Faktor a hoch t ist konstant, den können wir auch vor die Summe schreiben. Ja. Jetzt haben wir genau das Gleiche, nur haben wir kein minus 1 und wir haben hier ein Minus stehen. Da mache ich nochmal, ziehe ich hier noch 1 ab und gebe hier noch ein a drauf, dann stimmt es wieder. Jetzt mache ich aus dem i ein minus i. Ich mache hier nochmal minus 1. Und dann ist es fast richtig, das hier war falsch. Ich mache hier plus 1. Ich teile durch a. Wenn ich jetzt sage, a ist das gleiche wie unser x und k ist das gleiche wie minus i, dann ist das hier genau die Situation wie hier. Also dann steht da genau die Ableitung da. Also ihr fragt euch jetzt vielleicht, wie kommt man da drauf? Das ist halt, also wenn es so aussieht, dann kann man drauf kommen. Wenn das so aussieht wie hier, dann erstmal nicht. Da muss man da halt ein bisschen dran umformen. Das ist eigentlich die ganze Sache. Okay, ich möchte es jetzt nicht im Detail weiterrechnen. Allerdings müssen wir noch zu dem Punkt kommen. Zum Punkt kommen, wo die Ableitung überhaupt relevant wird. Also jetzt haben wir haben da irgendwie eine Ableitung reingebracht. Was bringt uns das? Gehen wir ein bisschen vor zu dem Punkt, wo wir die Ableitung haben. Genau, und der entscheidende Schritt ist jetzt der hier, den man nicht sieht. Also wir haben hier eine Summe über eine Ableitung und wir können jetzt in diesem Fall hier Summe und Ableitung vertauschen. Dann haben wir die Ableitung außen, die Summe innen. Und ja, da haben wir dann wieder die altbekannte geometrische Summe, die können wir direkt auflösen. Das heißt also, der Trick war, mit dieser Ableitung habe ich dieses i, das nicht im Exponenten steht, weggekriegt. Und dann konnte ich, also das habe ich in die Ableitung genommen und die Ableitung wiederum konnte ich aus der Summe rausziehen. Okay, und der Rest ist, ist dann nur noch gerechnet. Also die Summe lösen wir auf mit geometrischer Formel. Das ist das hier. Dann können wir das ganze Ding ableiten. Das ist halt ein bisschen rumgerechnet, aber dass man sowas ableiten kann, ist wahrscheinlich nicht neu für euch. Und wenn man das dann gewissenhaft durchrechnet und wieder unseren 2 einsetzt für a, dann kommt am Ende das Ganze raus. Und ja, das Entscheidende ist, was am Ende da steht, 2n, also Linearzeit. Wir haben jetzt einen Heap gebaut aus n Elementen in Linearzeit. Wenn wir das mit Inserts gemacht hätten, hätten wir Zeit n log n gehabt. Wir haben Faktor log n gespart mit dieser Methode. Fragen? Ihr seht nicht so begeistert aus. Also was ihr vielleicht davon mitnehmen solltet, fassen wir mal zusammen. Man kann einen Heap aus n-Elementen in Linearzeit bauen mit dieser Methode. Das gibt durchaus Anwendungen, wo das sinnvoll ist. Und auch wenn es asymptotisch vielleicht nicht relevant ist für Heap-Sort oder ähnliche Dinge, ist es trotzdem sinnvoll, das so zu machen. Es geht einfach schneller. Das ist der eine Punkt, Heap bauen in Linearzeit. Und aus dieser Rechnung kann man mitnehmen, wenn man eine Summe hat, die irgendwie diese Form hat. Wir haben hier was Exponentielles, was so nach geometrischer Reihe aussieht. Und zusätzlich noch ein Polynom davor, das ist dieses i in diesem Fall. Dann kann man damit ableiten, weiterkommen. Also dann kann man das Ganze versuchen, in Ableitung zu pressen und umzuformen und auf normale geometrische Reihen zurückzuführen. Also wenn euch irgendwann mal so ein Ding hier begegnet, den Ableitungstrick kann man da verwenden. Weitere Fragen oder Wünsche? Schau mal hier ins Skript, da gab es noch so ein paar Aufgaben, die können wir auch nochmal durchgehen. Okay, wir gucken uns, ich mach's mal. Wir gucken uns mal das hier an. Ein paar Multiple-Choice-Aufgaben. Nummer 1, die kleinste Priorität, wird stets in einem Blatt gespeichert. Also wir reden von einem Max-Heap, oben die großen Elementen, unten die kleine. Frage, ist das richtig oder falsch, diese Aussage? Was meint ihr? Genau, also die Aussage ist richtig, denn wenn es einen größeren Knoten noch als Kind gäbe, dann wäre das kein Max-Heap mehr, dann wäre die Heap-Ordnung verletzt. Nummer 2, die zweitkleinste Priorität wird stets in einem Blatt gespeichert, ist das richtig? Warum nicht? Genau, genau so ist es. Ein ganz kleines Beispiel, wo man das dann sieht. Reicht schon zwei Knoten. Wir haben 0, 1. 0 ist die kleinste Priorität, 1 ist die zweitkleinste und ist in diesem Fall kein Blatt. Genau, Nummer 3, die drittgrößte Priorität wird stets von einem Kind der Wurzel gespeichert. Also Kind der Wurzel, das heißt von einem Knoten in Tiefe 2, nein, in Tiefe 1. Wurzel ist 0, Kind der Wurzel ist Tiefe 1. Ist das richtig? Wir können auch abstimmen. Wer glaubt, dass das richtig ist? Okay, hast du eins?
Ja, wir hatten ja vorher hier einen Baum mit 8 Blättern, wenn auf der dritten Ebene die kleinsten, drei kleinsten Elemente stehen.
Achso, es geht ja aber nicht um die drittkleinste, sondern um die drittgrößte. Wurzel hat die größte. Okay, wer...
Ist falsch.
Okay, Gegenbeispiel?
Ja, wir könnten ja im Array 4099 098
haben. Genau. 190, 0... Nee, 98 nicht, aber 8, 80 zum Beispiel. Genau. Und der, die größte, zweitgrößte, drittgrößte. Allerdings ist das kein Kind der Wurzel. Da sehen wir nochmal, dass es keinen Zusammenhang zwischen diesen beiden Knoten gibt. Also es ist die zwischen zwei Knoten, die nicht direkte Vor- oder Nachfahren voneinander sind, gibt es keine Ordnung in einem Heap. Okay, was gibt es da noch? Gut, dann gucken wir uns mal Aufgabe B hier an. Wir nehmen jetzt an, dass wir hinreichend viele Knoten haben. Also die genaue Zahl ist erstmal nicht interessant. Wird dann die T-größte Priorität nie von einem Blatt gespeichert? Können wir es uns einfach machen, einfach mal ein Beispiel anschauen. Ich schlage einfach mal T gleich 1 vor. Was haben wir dann? Wir haben dann mindestens 2 hoch T plus 1 minus 2. Also mindestens so viele Knoten. Das wären in diesem Fall also 2 hoch 2 ist 4, minus 2 ist 2. Und die T-größte ist in diesem Fall die größte Priorität? Also die Wurzel? Wenn wir zwei Knoten haben, kann die Wurzel kein Blatt sein. Das heißt, für t gleich 1 ist die Aussage richtig. Wie sieht es für t gleich 2 aus? Wie viele Knoten haben wir? Genau. Und gefragt ist nach der zweitgrößten Priorität. Wie sieht ein Hieb aus mit 6 Knoten? 3, 2, 3, 4, 5, 6. Alle Blätter befinden sich in Tiefe 2, während die zweitgrößte Priorität sich wo befinden muss? Genau, also entweder hier oder hier. Also die zweitgrößte Priorität ist immer ein Kind der Wurzel. Und das sind beides kleine Blätter, das heißt, die Aussage ist auch hier richtig. Und gut, das kann man sich genauso, also kann man genauso fortsetzen für alle anderen t. Man kann immer, also man, es ist klar, die t-größte Priorität kann schlimmstenfalls in Tiefe t minus 1 sein. Und wenn wir hinreichend viele Knoten haben, so dass alle in Tiefe t minus 1 noch Kinder haben, dann ist die Aussage für alle t richtig.
Das müssen wir aber mit Induktion
beweisen. Das ja, kann man, glaube ich, per Induktion machen. Ich denke, es ist wahrscheinlich direkt sogar einfacher. Also, genau, also man kann zeigen, dass der Hieb immer diese Struktur hat, dass er also mindestens, dass nur ein Knoten hier rechts fehlt. Also wenn wir, t minus, wenn das unsere Knotenanzahl ist, dann haben wir einen vollständigen Hieb, also einen vollständigen Binärbaum. Zum Beispiel sowas hier. Und in dieser Aufgabe ist das jetzt 1 weniger. Also nicht minus 1, sondern minus 2. In diesem Fall haben wir immer einen vollständigen Binärbaum minus 1 Knoten. Oder mehr, also oder noch irgendwas hinten dran. Das bedeutet insbesondere, dass die zweitunterste Ebene keine Blätter enthält. Ja, das kann man ordentlich aufschreiben und dann kann man es beweisen. Gut, und die dritte Aufgabe, die Aufgabe C, die steht schon in anderer Form auf dem Übungsblatt. Gut, wir haben noch etwas Zeit. Wir könnten das Thema mit den Spannbäumen noch anschneiden, aber ich glaube, das ist nicht sinnvoll in der Zeit, jetzt ein neues Thema zu beginnen. Gibt es von euch noch Fragen zu was anderem als Hiebs vielleicht? Jetzt ist die Gelegenheit. Sonst werfen wir noch einen kurzen Blick auf denäre Heaps. Wir hatten bisher binäre Heaps, das kann man verallgemeinern. Aber ich warte erstmal ein bisschen, ob euch vielleicht noch was einfällt. Also, gibt es noch was von euch? Gut, dann gehen wir zu denären Heaps. Das ist ja Aufgabe 84. Wie sieht so ein Heap aus? Naja, das erstmal die Heap-Struktur. Das ist das gleiche wie bei binären Heaps, nur dass wir mehr Kinder haben. Zum Beispiel so wäre jetzt ein 4-Ära-Heap. So ein Heap können wir genauso wie einen binären Heap mit einem Array darstellen. Nein. Wenn wir jetzt hier den Knoten 1 haben, also nehmen wir mal, nee. Den Knoten i, dann hat er seine Kinder an den Positionen 4i. 4i plus 1, 4i das stimmt gar nicht. Moment, wenn wir Knoten 1 haben, dann haben wir die Kinder auf 2, 3, 4, 5. Richtig? Wenn wir Knoten 2 haben, das wäre der hier. 3, 4, 5. Dann sind die Kinder auf 6, 7, 8, 9. Okay, das heißt, wir haben auf 4 mal i minus 2 minus 1 plus minus 0. Und plus 1, das wären die Kinder. Ist das richtig? Bitte? Nee, weil also die weiteren Kinder kommen ja immer nur hinten dran. Also jeden Knoten, den ich hier noch einfügen würde, wird alles, was schon drin ist, nicht mehr beeinflussen, was die Position betrifft. Also wenn ich hier noch einen dranhängen würde, dann wäre das ja 10. Und 3 mal 4 minus 2 wäre 10. Also in dem Beispiel passt das zumindest. Und hier kann ich ja keinen Knoten haben, weil sonst wäre hier eine Lücke im Heap. Das kann nicht sein. Also das geht nicht. Ist die Idee klar, was ein linearer Heap ist? Okay, ja, Heap-Ordnung ist identisch zu einem binären Heap. Der Vater muss immer größer als alle seine Kinder sein. Analog zu einem binären Heap. Schreibt das mal so in Stichworten. Vater ist größer gleich seine Kinder. So. Frage ist, wofür ist so ein DR-Heap gut? Genau. Ich schreibe das mal so. Also wenn das D groß ist, dann kriege ich flachere Bäume. Und wofür sind flachere Bäume gut? Also flachere Bäume heißt, dass die Tiefe kleiner ist. Gut, ja, das ist der Nebeneffekt. Den kann man nicht vermeiden. Allerdings die Tiefe, wo geht die rein? Also wo spielt die eine Rolle? Genau. Also die Tiefe ist relevant im Repair Up und Repair Down. So, jetzt bisher haben wir nur Vorteile festgestellt. Also wenn wir machen D groß, kriegen einen ganz flachen Baum und haben dann ganz schnelle Repair-Up, Repair-Downs. Irgendwo muss ein Haken dabei sein, sonst wird man ja den Heap beliebig flach machen können. Also wo ist der Haken? Genau. Und wo genau tauchen diese Vergleiche auf? Ja. Genau. Ja. Schreib das mal dahin. Ja. Also wenn ich auf einem DR-Heap ein Repair Down mache, dann hat jeder Knoten D viele Kinder. Das größte von diesen Kindern muss man wählen, also um zu tauschen, wenn denn eins größer ist. Und ja, welche Laufzeit ist dafür erforderlich? Ich habe D Kinder. Ich suche das größte von denen. Die Kinder sind untereinander nicht geordnet, das heißt, ich muss einfach jedes einmal angucken, bleibt mir nichts anderes übrig. Ich habe Laufzeit O von D. Also ja, O von für eine Ebene. Und insgesamt habe ich so viele, also habe ich in jeder Ebene diese Anzahl an Vergleichen, bis ich ganz unten bin. Das heißt, insgesamt muss ich noch mit der Tiefe multiplizieren. Insgesamt Laufzeit O von D mal die Tiefe. Bevor wir da jetzt nochmal näher drauf gucken, machen wir noch Hyper ab. Wie ist der Fall dort? Nehmen wir an, ich habe diesen Knoten hier und führe da jetzt ein Repair Up drauf aus. Wie viele Vergleiche habe ich in jeder Ebene? Ein, genau. Ich vergleiche nämlich nur mit dem Vater. Der Vater ist immer noch wie vorher genau ein Vater. Also ein Vergleich bzw. eine Vertauschung. Im Worst Case pro Schicht insgesamt ist das dann auch in der Tiefe, linear in der Tiefe. Okay, jetzt steht da erstmal irgendwas da. Wir wissen noch nicht, so auf den ersten Blick, ist das gut, ist das schlecht. Interessant ist natürlich die Tiefe von diesem Hieb. Wir haben schon festgestellt, dass der flacher wird. Frage ist, wie flach wird er? Machen wir es uns mal einfach und nehmen an, dass der vollständig ist. Annahme H ist vollständig. Also so asymptotisch, wie tief wird so ein Baum? Ja? Genau. Log D von N. Wobei ich sage, n ist die Anzahl der Knoten. Ich kann das jetzt auch noch umschreiben in log 2 von n durch log 2 von d. Also das ist so ein Logarithmengesetz. Und es ist auf jeden Fall weniger tief als vorher. Wir teilen nämlich noch durch diesen Faktor hier. Bei einem binären Hieb ist dieser Faktor 1, bei einem D-näheren ist er halt log von D. Das heißt also, in diesem Fall haben wir hier O von log N durch log D. Für Repair Up und für Repair Down haben wir O von D mal log N durch log D. Wenn wir das jetzt mit einem gewöhnlichen, also mit einem binären Hieb vergleichen, was stellen wir fest? Ja.
Wenn wir hauptsächlich nicht mehr abhaben, haben wir einen Vorteil.
Genau, also ja, genau wie du es gesagt hast. Also ich mal gerade nochmal das. Also das hier ist ein normaler Hieb. Der hat hier log n und hier log n. Und diese Faktor mit d, die kommen halt beim d-näheren Hieb. Also in diesem Fall haben wir das hier um einen kleinen Faktor schneller gemacht, log d. In der Regel ist es nicht allzu viel. Während wir hier d durch log d haben, also hier ist es deutlich langsamer geworden. Das halte ich mal kurz fest. Das ist etwas schneller und das hier ist deutlich langsamer. Ja, und die Quintessenz ist genau wie du gesagt hast, das Ganze ist nur dann sinnvoll, wenn wir viele Repair-Ups haben und wenig Repair-Downs. Und das muss ich schon deutlich unterscheiden, damit diese kleine Ersparnis hier diese großen Mehrkosten rechtfertigt. Okay, die Zeit ist, glaube ich, rum. Wir haben noch 2 Minuten. Es gibt tatsächlich Anwendungen dafür. Und eine habt ihr heute sogar schon kennengelernt. Hat jemand eine Idee? Okay, dann wollen wir das hier auch gar nicht vertiefen. Nur damit ihr das damit es nicht so im leeren Raum hängen bleibt, das Ganze ist sinnvoll für Dijkstra. Also Dijkstra-Algorithmus, der findet kürzeste Wege. Habt ihr heute Morgen besprochen. Und in diesem Algorithmus kommen sehr viele Repair-Ups vor und wenig Repair-Downs. Und wenn man das vorher abschätzen kann, dann kann man einen geeignet gewählten DR-Hieb wählen und dann Laufzeit sparen. Ja, damit habt ihr jetzt eine andere Datenstruktur für einen Priority Queue kennengelernt. Neben normalen Heaps habt ihr jetzt noch was anderes gesehen. Mal mit anderen Laufzeiten ist vielleicht auch ganz, ganz nett. Gut, dann danke fürs Kommen und viel Spaß noch weiterhin. Danke.